Familienchronik und Identität. Wichtige Tage in Familie und Stammbaum. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute in der Lebenshilfe beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind in der kommenden Stunde. Sicher haben Sie in einer Lesung den Stammbaum Jesu auch schon einmal gehört. Da heißt es ja, Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Das hören wir da und so weiter. Und dann folgt eine schier nicht enden wollende Aufzählung von befremdlichen Namen, die wir auf den ersten Blick nicht gerade als die Starfiguren der Bibel ausmachen können. Aber wie ist es Ihnen denn eigentlich ergangen, als Sie diese Litanei an stammesgeschichtlichen wichtigen Personen an sich vorbeiziehen ließen? Haben Sie das schon einmal ganz konkret auf Ihre eigene Geschichte bezogen? Abraham, mein Stammvater, und auch ich stehe in dieser langen Kette von Beziehungen und Lebensgeschichten, in die dann plötzlich auch noch Jesus als Sohn Gottes hereinbricht, wie das Ende und der Anfang zugleich. Wenn die Geschichte meiner Familie auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist und jeder Mensch ein einmaliger Gedanke Gottes ist, lohnt es sich dann nicht, über diesen wunderbaren Gedanken nachzudenken? Tauche ich da nicht schon in die Liebe Gottes ein, einfach nur, weil ich so wunderbar ins Leben gerufen bin? Ja, dazu möchte ich Sie nun herzlich einladen zu diesem Thema Familienchronik und Identität, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und fragen, wie wichtig sind dann eigentlich die familiären Bande, die familiären Beziehungen? Was ist, wenn wir sie vernachlässigt haben oder wenn sie einfach gar nicht mehr da sind durch Tod oder weil viele Parteien innerhalb der Familie zerstritten sind und kein Kontakt mehr besteht? Und als Gesprächsgast dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel aus dem Referat für Ehe und Familie als langjährige Familienreferentin. Ein herzliches Willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott, herzlich Frau Engert, Frau Jutta und liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass wir auch Sie in Ihrer unruhigen Zeit des Unruhestandes wieder hier begrüßen können, dass Sie mit uns gemeinsam sich auf den Weg machen nach diesem Thema. Und darüber haben Sie auch im Referat ein Buch geschrieben über das Familiengedächtnis. Das ist dann natürlich auch am Ende der Sendung zu beziehen oder zumindest gehen wir die Daten da noch näher hindurch. Und nicht so ganz unwichtig für das Thema ist ja auch, dass Sie selber aus Oberösterreich stammen, in einer richtigen traditionellen Großfamilie mit 6 Geschwistern, einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind. Und dass Sie jetzt vergangene Tage auch gerade noch Ihrer Mutter unter die Arme gegriffen haben und auf dem Bauernhof geholfen haben und auch selber gesagt haben, dass Sie doch wirklich also ganz enge Bindungen haben an Ihre Geschwister, an die Familie. Und vielleicht auch ein Beispiel Sinn noch für so eine Großfamilie, wie die funktionieren kann, was vielleicht in manchen Augen und in manchen Ohren schon eine ferne romantische Idylle ist, weil es diese Großfamilie oftmals gar nicht mehr gibt, Frau Prügel. Wie schätzen Sie selber diesen Schatz ein, in dem Sie da leben, der für Sie vielleicht ganz selbstverständlich ist?
Ja, es ist sehr interessant. Man schätzt das eigentlich unterschiedlich ein zu unterschiedlichen Zeiten. Man war selber auch einmal pubertär und rebellisch und das Wichtigste, man dachte also, man muss unbedingt weg und das Zuhause, das ja ein sehr bescheidenes war und eigentlich ein großer Gedanke ist auf alle Fälle, dass immer viel Arbeit war, weil es eben ein Bauernhof ist und unter damaligen Umständen, es war immer verbunden mit viel Arbeit. Aber dann wird man selber älter und reift und geht diese Stufen einfach auch durch. Und ich darf schon sagen, sie werden mit den Jahren, wurde mir das auch immer kostbarer, auch mit dem Wissen, das ich dann erwerben konnte, auch in meiner Arbeit, also was ist Familienkultur, was ist Familienbande, wie wichtig sind Familienbande. Sehr interessant ist vielleicht, also dass man nicht nur selber es unterschiedlich einschätzt und ich darf einfach versprechen, dass es aufs Alter hin, ich bin ja zumindest bin 60 und da ist man einfach in ein neues Lebensalter eingetreten, in einen neuen Reifestand. Nicht nur selber schätzt man das unterschiedlich ein und es wird auf das Alter hin auf alle Fälle immer kostbarer. Es ist sehr interessant, dass auch die Geschwister es unterschiedlich einschätzen. Und diejenigen, die mehr oder weniger eigentlich im Ort geblieben sind und nie diese Erfahrung gemacht haben, von mehr oder weniger weit wegziehen von zu Hause, mit allen Vorteilen und Nachteilen, eben auch den Nachteilen, dass man plötzlich die Einsamkeit einer Stadt kennengelernt hat und man musste sich selber erst eine Welt wieder aufbauen. Das ist sehr interessant, dass das sehr unterschiedlich ist, nicht nur im eigenen Leben, sondern auch im Leben zusammen mit den Geschwistern. Auch dort läuft es unterschiedlich und es sind durchaus auch konträre Erfahrungen damit. Aber ich selber schätze es als einen großen Schatz in meinem Leben ein, dass wir auch viele Krisen miteinander überwunden haben, auch die Geschwister miteinander, wo der eine und der andere geglaubt hat, ist er zu kurz gekommen und so weiter. Aber wir sind durchgedrungen und es ist etwas sehr Kostbares, ja.
Und wie Sie sagen, das Wissen darum, das ist auch ein wichtiger Baustein, dass wir überhaupt zu diesem Bewusstsein der eigenen Familie, auch der eigenen Identität kommen. Und da wollen wir auch ein bisschen nachfragen, denn was Sie so sagen, das Bewusstsein der eigenen Familie, das leben vielleicht heute vielleicht gar nicht mehr so viele, weil sie denken, ach, das ist einfach nicht so wichtig. Ne? Und der neuzeitliche Mensch, der neigt vielleicht auch dazu, ganz gerne mal alle Bindungen hinter sich abzubrechen, auch die Wurzeln, das sehen wir auch in der Gesellschaft, dass da die christlichen Wurzeln plötzlich gar keine Rolle mehr spielen, eben auch die der eigenen Herkunft, der eigenen Familie, dass man einfach das ignoriert, wenn es vielleicht schiefgegangen ist, wenn wir das mal so sagen. Vielleicht stecken wir da manchmal heute auch ganz unbewusst in so einem ungeschichtlichen, auch in einem unpolitischen, die Familie auch zunehmend auflösenden Menschenbild. Frau Prügel, warum ist das denn nun aber so wichtig, das eigene Erbe und die eigene Familiengeschichte auch zu kennen und eben auch als kostbares Erbe, wenn man so sagt, zu verwalten und auch weiterzugeben?
Naja, ich glaube, dass man sich selber immer besser kennenlernt und auch zu sich selber besser stehen kann, wenn man plötzlich entdeckt, dass man da Charakterzüge hat von nicht nur von den Eltern, das ist ja das Naheliegendste, aber dass man dann entdeckt, die Charakterzüge, und zwar die positiven wie die negativen, auch der Großeltern oder auch der Großtanten oder wie sie in bestimmten Situationen ihr Leben gemeistert haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigene Geschichte denke, weil das kann man in einer solchen Sendung ja nicht beiseite schieben. Ich habe beide Großväter noch gut gekannt. Also bei dem einen war ich 6 Jahre, wie er gestorben ist. Also die ganze kleine Vorschulzeit habe ich mit ihm noch erlebt. Er war in unserem Haus. Und der andere, da war ich dann schon 16 und auch eine Großmutter habe ich gekannt. Und ich, wie soll ich denn sagen, man geht jetzt nicht heran und macht das wie in einem Studium systematisch. Da wären wir auch ein bisschen Psycherl, wenn man das so macht, dass man sozusagen in sich hineingrübelt, wie war jetzt das und wie waren jetzt die und die. Aber ich habe also schon entdeckt, ich bleibe jetzt einmal im Bild der beiden Großväter, wie sie beide unglaublich tapfer waren. Es war ja eine schwierige, wirtschaftlich schwierige Zeit, wie sie gläubig waren. Ich kann mich zum Beispiel noch an meinen Großvater erinnern, an den einen, der als erster gestorben ist. Ist unglaublich, wie sich ein Kind dann oder eben auch der Erwachsene, wie man sich an einzelne Situationen erinnern kann. Und ich denke zum Beispiel beim Großvater Otto ist eine Situation, er war übrigens ein wunderbarer Schwiegervater, bestätigt mir meine Mutter immer wieder er war nur gut zu ihr. Und für mich als sehr charakteristisch vom Großvater Otto war, dass er zum Beispiel, er war ein gläubiger Katholik, ein tiefgläubiger, aber eben normaler, eben auch nicht überzogener, nicht frömmlerisch, er war fromm. Und beim von Leichnam ist mir immer noch in Erinnerung, dass er durfte dann einer der Himmelträger sein, also diesen Baldachin tragen über dem Allerheiligsten, wenn wir durch unseren kleinen Ort gezogen sind. Und da war natürlich, mein Großvater hatte nur einen schönen Anzug, das war sein Hochzeitsanzug, und den hat er dann an diesen heiligen Tagen getragen. Und unsere Straßen waren nicht geteert, sie waren voll Sand und wie halt das einfach ist. Aber damit er trotzdem sich niederknien kann vor dem Allerheiligsten, hat er immer ein großes Taschentuch aus seiner Rocktasche gezogen, und da hat er sich dann niedergekniet. Und es fällt mir so oft ein, dass wir heute, es ist sozusagen unmodern geworden, sich vor dem Allerheiligsten zu knien, und schon gar draußen auf der Straße. Ich tue es wieder, ich tue es ganz bewusst, mit und ohne Taschentuch, aber ich knie mich nieder und bin bei diesen Fronleichnamsprozessionen auch oft eigentlich der Einzige, der sich im Freien niederkniet. Aber immer in Erinnerung, der Großvater hat es getan, obwohl er nur einen einzigen schönen Anzug hatte. Daher denke ich, dieser Großvater, ja, der war für mich, von ihm habe ich sicher ein Stück, auch trage ich Erbe in mir, doch die Sehnsucht nach einem tiefen, gestandenen Glauben. Und vom anderen Großvater weiß ich, wie tapfer er war, ein Hühne, er war ein Kämpfer, er war ein Krieger. Er hatte unglaublich schweres, schwer zu verwaltendes, schwer zu bearbeitendes Bauernhaus. Und erst gestern hat mir noch meine Mutter eine Situation erzählt. So kenne ich meinen anderen Großvater. Er war ein Bauer, eine gläubige Existenz von einem Bauern, aber auch mit einem unglaublichen körperlichen Kraft. Und auch von ihm habe ich ganz sicher ein Stück geerbt. Also wenn man dann diese Dinge zusammen sieht, dann freut man sich und weiß, man hat ein kostbares Erbe mitbekommen, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen.
Da lüftet sich auch schon ein wenig das Geheimnis Ihrer eigenen Schaffenskraft, wenn Sie das so erzählen. Was man da eigentlich auch für Vorbilder hat. Und ich denke, diese Erlebnisse, die Sie schildern, das sind ja schon für Kinder was ganz Eindrückliches. Vielleicht, wie Sie sagen, in der Pubertät wendet man sich dann ab, aber nachher kommt man mit einem neuen, verwandelten Bewusstsein vielleicht auch wieder dahin, den Großvater als Vorbild zu sehen. Und vielleicht dann vor allem auch das Positive, nämlich das Gute zu sehen. Denn das ist Ihnen ja auch wichtig. Also wenn es heißt, das kostbare Erbe zu bewahren, wie Sie das auch in Ihrem Buch schreiben, dann geht es darum, auch das Schöne und das Große zu sehen. Deshalb sollen das Unrühmliche nicht unter den Teppich gekehrt werden, aber vor allem das Gute zu bewahren und auch in Erinnerung zu behalten. Denn manchmal wird uns ja auch ganz schmerzlich bewusst, dass die Großeltern vielleicht gar nicht mehr leben, vielleicht auch die Eltern schon verstorben sind früh, dass es vielleicht nahe Verwandte in der Umgebung gar nicht gibt. Wie können wir denn dann überhaupt noch eine Art Familiengedächtnis weiterführen? Oder ist das dann irgendwie an den Haaren herbeigezogen und gar nicht möglich, wenn die Verwandten nicht mehr leben oder wenn Besuche durch eine große Distanz und vielleicht auch wenig Pflege der Beziehung einfach so selten geworden sind? Oder noch viel schlimmer, wenn eben, wie es wahrscheinlich in sehr vielen Familien doch ist, dass einfach einzelne Mitglieder der Familie so unversöhnt sind, dass jeder Kontakt dann auch abgebrochen ist. Macht es da jetzt noch Sinn, groß vom Familiengedächtnis zu reden, oder hält man da etwas aufrecht, was es in dem Fall, in dem einen oder anderen Fall gar nicht mehr gibt, Frau Prügel?
Naja, die Schwierigkeiten sind auf alle Fälle groß, denn wenn man sich das vorstellt, dass eben Parteien zerstritten sind oder einfach Familienglieder zerstritten sind, das ist ja dann psychologisch eine klare Folge, dass die negativ denken. Wenn die dann über deinen Vater oder Onkel oder Großvater reden, ist ja klar, die haben ja besonders auch das Negative gespeichert. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Übrigens, diesen Gedanken verdanke ich auch, möchte ich doch auch sagen, sehr stark auch der Erfahrung mit der Schönstadtbewegung. Das ist ein Satz von Ihnen, dass Sie sagen, ja, nicht das Negative, also das Negative ist natürlich da, ja, warum, in jedem Stammbaum ist das da und in jedem Menschen, und darum gehen wir auch beichten und darum müssen wir beichten gehen und brauchen die Gnade und so weiter und immer wieder den Neuanfang. Aber das hilft niemand, wenn wir dieses Negative transportieren und besprechen und bequatschen und uns da drinnen suhlen, das hilft niemand. Es hilft uns, das Kostbare zu finden und das zu besprechen. Und da wieder bitte ich wirklich auch das nicht übertrieben besprechen. Es gibt dann auch eine Es gibt auch einen Charakterzug von Menschen, die alles dann hinaufloben. Das ist auch nicht hilfreich. Es soll wirklich, man soll sich bemühen um Objektivität, aber es braucht auch den festen Willen. Das ist ein Willensakt, das Gute zu besprechen und zu sagen, das ist auch unsere Familie und unser Stammbaum. Soweit, so gut. Also wenn nicht im Moment nicht viele solche Familienglieder da sind, sei das räumlich oder sei das, weil sie zerstritten sind, also psychologisch, ja, das ist eine große Frage. In der Regel ist es einfach so, dass man, es gibt die Verwandten mehr oder weniger nahe oder mehr oder weniger entfernt. Eine wichtige Gelegenheit zu erfahren ist ganz sicher einfach das Gespräch. Manchmal denke ich mir, es ist zum Beispiel hilfreich, einzelne Personen oder auch Familien aus der Verwandtschaft einzuladen und nicht gleich das große Verwandtentreffen. Und mit denen das Gespräch ein bisschen leiten. Sagt, wie gut habt ihr meinen Großvater gekannt? Oder wie gut habt ihr die Tante Hedwig gekannt? Oder erzähl mir ein bisschen, ich möchte ein bisschen mehr darüber wissen. Das muss man dann auch ein bisschen führen, dieses Gespräch. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es ist auch sehr interessant, es wissen ja nicht nur die eigenen Familienangehörigen etwas über die eigene Familie, sondern im Prinzip auch Nachbarn und Verwandten. Mir fällt jetzt spontan auch dazu ein, ich komme auch wieder auf meine Familie zurück, wir haben in der Adventzeit dieses sogenannte Herbergsuchen, wo in der Nachbarschaft, wenn es ausgeht mit 9 Familien oder sonst einfach weniger, man geht von Haus zu Haus und macht diese sogenannte Herbergsuche. Gibt es übrigens auch ein schönes Buch bei uns dazu, zu diesem Brauch. Und da ist im Anschluss dann immer auch ein gemütliches Sitzen mit den Nachbarn. Und immerhin, es ist die Adventzeit, eine schöne, traute Zeit und eigentlich ist jeder doch bedacht auf Frieden und eine gewisse Atmosphäre und Stimmung zu verbreiten. Und da kommt mir immer vor, ich bin ja dann immer eigentlich nur bei den letzten 2 Tagen noch dabei, aber da haben wir auch 2 Frauen dabei, die sind das lebendige Gedächtnis unseres Ortes. Also was die noch erzählen von meiner Tante Rosi und von der Tante Hedwig, da kommen so Dinge zum Beispiel zum Vorschein. Ja, sie war, die eine war ganz eine gescheite, ganz eine intelligente. Sie durfte immer von ihr abschreiben. Also solche Dinge kommen dann zum Vorschein, aber da kommen ganze Familiengeschichten zum Vorschein. Eben dann auch nicht nur von uns, sondern in unserem Ortsverband, in unserem Nachbarschaftsverband. Und man erfährt eigentlich da sehr viel. Auch das ist eine Gelegenheit. Also reden, nachfragen, das Gespräch ein bisschen lenken, dass man dann auch bei der Sache bleibt. Da erfährt man das dann schon auch.
Und ja, jetzt sind wir schon mal auch bei den unrühmlichen Seiten der eigenen Familiengeschichte. Und da fällt es ja wahrscheinlich auch besonders schwer, die dann selber auch anzunehmen und vielleicht auch einen Sinn dahinter zu entdecken. Was kann das bedeuten, dass das bei uns so gelaufen ist und dass wir das nicht haben, was wir vielleicht um uns herum sehen, aber gerne hätten, nämlich vielleicht eine heile Familiengeschichte. Aber wie gehen wir nun gerade mit diesen Schattenseiten in der Familiengeschichte um? Vielleicht, wenn eben auch die eigenen Kinder dann gar keinen Kontakt mehr zu den Großeltern haben oder wenn auch schon also Scheidungen da sind, Patchwork da ist, wenn es uneheliche Kinder gibt, die verschwiegen sind. Ja, oder vielleicht auch Totgeburten, die aber auch keinen Stellenwert mehr haben in der eigenen Familiengeschichte. Und Sie schreiben da oder Sie nennen da auch ein Zitat, das würde ich Sie einfach bitten, mal auch allen weiterzugeben von einer italienischen Ordensschwester, wo es einfach darum geht, dass es ganz wichtig ist, Kindern auch all das mitzuteilen, was man selber erlebt hat, wie es einem selber auch früher vielleicht auch in der Kindheit, in der Jugend ergangen ist. Ich glaube, das ist für Kinder auch so ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt für die eigene Identität, oder Frau Prügel, wie ist das?
Ja, ganz richtig und Sie sprechen da an, die italienische Ordensschwester Elvira, die im ehemaligen Jugoslawien, oder heute glaube ich Kroatien ist das eben, etwas Unglaubliches gegründet hat, und zwar das Cenaclum. Das ist eine Stätte, wo jugendliche Drogenabhängige aufgenommen werden, es ist eh ohnehin sehr bekannt. Also in Medjugorje ist es eben und es gibt so viele Medjugorje-Pilger. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie und besuchen Sie dort auch das sogenannte Cenaculum. Diese italienische Ordensschwester hat etwas geschafft, was eben die besten staatlichen, rein psychologisch und bestens pädagogisch betreuten Entzugsanstalten nicht schaffen. Sie hat dort, sie schafft Heimat für diese Jugendlichen und hat eine unglaubliche Erfolgsrate, jetzt weltlich gesprochen, diese Jugendlichen herauszuführen, nicht nur aus ihrer Sucht, sondern ihnen auch den Mut zu geben, in ihre eigene Identität anzunehmen, auch wenn sie gebrochene Existenzen selber zum Teil sind oder eben auch als solchen hervorgehen. Und sie schreibt in ihrem Buch, das nennt sich Perlen verwundeter Herzen, sagt sie eben, also Kinder brauchen zu ihrer, und da spricht sie von ihren Jugendlichen, Kinder brauchen zur gesunden Persönlichkeitsentfaltung Wissen um ihre Familie, auch wenn es Dunkelheiten gibt, die es ja überall gibt. Aber sie sagt dann zum Beispiel, sie gibt den Eltern den dringenden Rat, und zwar allen Eltern, das trifft jetzt wieder eben nicht nur zu auf die Drogenjugendlichen, sondern auf alle. Sie sagt den Eltern, die gibt ihnen den dringenden Rat, erzählt euren Kindern über euch, von eurer Kindheit und Jugend, eurem Kennenlernen, also der jugendlichen Verliebtheit, wie ihr verliebt gewesen seid, wie ihr umeinander gekämpft habt, dass ihr euch dann heiraten konntet. Erzählt es ihnen, sie müssen es wissen, sie brauchen es, um zu wissen, wer sie sind. Und seid ehrlich, sagt sie zu den Eltern, versteckt nicht vor euren Kindern. Viele der drogensüchtigen Jugendlichen wissen überhaupt nichts von ihrer Familie und sie wissen überhaupt nicht, wer sie sind. Und sie leiden an diesem Identitätsverlust und sind deshalb leichter und leicht verführbar für Ideologien, eben auch von Drogen und Kriminalität. Ja, das hat diese Ordensschwester Elvira gesagt und ich denke, wie wahr.
Das heißt dann aber auch, dass man die Blutsverwandtschaft nicht einfach ersetzen kann durch, ich sag mal, irgendwelche Freunde, ohne dass das jetzt negativ ist oder ein soziales Umfeld, was man vor Ort hat, was ja auch ganz wichtig ist. Aber ja, selbst wenn man also Kontakte abgebrochen hat innerhalb der Familie, hat das denn irgendwelche Auswirkungen? Sie nennen ja auch die systemische Familientherapie nach Bernd Hellinger und der spricht ja auch davon, dass sich so etwas Negatives wie Positives über Generationen hinweg fortsetzt und dass es dann in der Familie auch einen gibt, der praktisch diese Schuld weiterhin auf sich lädt und das weiterträgt.
Ja. Also zunächst einmal wirklich die frohe Botschaft ist, dass für den Gläubigen auch ein Fluch ein Generationenfluch einfach unterbrochen werden kann. Gott hat diese Mittel und diese Möglichkeit und diesen Wunsch und diese große Liebe zu uns. Aber tatsächlich steht es eben auch in der Bibel, dass Familienschuld ungesühnt sozusagen über Generationen weitergegeben werden kann. Aber eben auch genauso heißt es beim Segen, dass die gesegnete Familie in 5 Generationen immer noch ihren Segen hat, der sozusagen auf einen gewissen Abraham in dieser Familie zurückgeht. Es ist jetzt frei formuliert von mir. Also beides ist wahr. Aber sagen muss man einfach, dass es lohnt, sich zu mühen. Es lohnt einfach, Frieden zu machen, auch mit zerstrittenen Parteien. Wie mühsam das ist und manchmal wird es einem von der anderen Seite verwehrt. Dann möchte man sagen, ja, dann kann man es ja gar nicht. Nein, das ist so nicht. Selber kann man den Frieden, man kann selber den Frieden erwerben und sich wie einen Gartenzaun bauen, dass der Unfriede vom anderen einfach nicht so leicht hereinbrechen kann. Dazu gehört Beichte, Gebet, Versöhnung, immer wieder um den Frieden bitten und das dann wirklich bewahren. Ich sage noch einmal, wie eine Mauer. Johannes Paul II. Sagt das ja auch so toll. Er sagt, die Person, die Fähigkeit jeder Person sich abgrenzen zu können. Also man ist schon nicht ganz dieser Willkür ausgeliefert, auch wenn man es psychologisch manchmal anders erlebt. Da ist immer wieder der Unfriede da und immer wieder der Zorn über den und den und die negativen Gedanken. Aber grundsätzlich hat die Person, ist eine Fähigkeit, die nur die Person hat, sich abzugrenzen und sich nicht einnehmen zu lassen und sozusagen nicht überschwemmt zu werden vom Schwall der Gefühle. Ja? Die Gefühle sind auch eine Fähigkeit der Person und der Wille auch. Das sind eben die drei Fähigkeiten der Person. Der Verstand, also einfach etwas zu erkennen, in welcher unglücklichen Situation jetzt mein Verwandter da den Bruch gemacht hat oder seine dunklen Geschäfte gemacht hat. Auch das Wissen. Wissen ist sehr wichtig, also Verstand, also erkennen können, aber dann auch die Fähigkeit der Entscheidung, der Wille und dass man sich nicht von den Gefühlen, die natürlich das, die Gefühle sind immer das, was am unstabilsten sozusagen eigentlich ist, dass man da nicht überschwemmt wird. Also das ist das eine. Blutsbande sind einfach dennoch etwas Geheimnisvolles. Das begreift auch der junge Mensch nicht gleich. Das begreift man auch erst als Älterer. Und es fällt mir dazu spontan ein, dass mir jemand erzählt hat, dass sie haben mehrere Kinder und sie haben begonnen, dann für die Kinder Paten aus den freundschaftlichen Beziehungen zu holen und also einfach jedem Kind verschiedene Paten und weil das halt gerade im Moment so eine gute Freundschaft ist. Sie haben mir gesagt, sie würden das nicht mehr tun. Erstens, die einen sind dann doch weit weggezogen, die Paten sind zumindest räumlich schwer, also nicht zur Verfügung. Und die anderen haben sich dann auch ideologisch so weit wegentwickelt, dass das plötzlich eigentlich, könnte man heute sagen, auch Ungläubige geworden sind. Ganz schade für diese Kinder. Also es lohnt schon, nämlich mit der Blutsverwandtschaft ist man doch, wie soll ich denn sagen, doch geheimnisvoll eng verbunden. Blutsbande sind schon was Geheimnisvolles. Wie wichtig es auch ist, die anderen Beziehungen, freundschaftliche zu pflegen. Und manchmal ist man ja tatsächlich mit Freunden so eng verbunden oder enger verbunden wie mit Geschwistern. Das ist alles wichtig. Aber ich teile die Erfahrung mit vielen anderen, dass sie sagen, letztlich, die Blutbande ist etwas unglaublich Geheimnisvolles, Stabiles auch. Also selbst wenn sie psychologisch, wenn die miteinander streiten, aber es ist die Tante und es ist so und so weiter.
Was Sie ansprechen, das muss ich sagen, kann ich auch aus eigener Erfahrung vielleicht leidvoll auch bestätigen, dass das dann so ist, dass man die Stabilität doch vielleicht in den Freunden nicht so hat, wenn sie sich doch anders dann entwickeln. Und dann ist man natürlich auch enttäuscht, wenn diese Patenschaften gar nicht so halten für die eigenen Kinder, die man da vielleicht mal ja mit großer Begeisterung geschlossen hat. Ja. Ich muss auch sagen, in der Vorbereitung auf diese Sendung, da bin ich doch auch selber sehr nachdenklich geworden und das Buch hat mich auch eben in den vielen Aspekten auch sehr angesprochen. Natürlich auch der Zuspruch, wie Sie sagen, den wir im Glauben haben, dass wir eigentlich da schon große Schätze auch mitbekommen haben, nämlich die der Heilung, also uns auch dort heilen zu lassen. Wenn Sie auch sagen, Schuld, die in der Familie auf sich geladen wurde, ja, muss nicht über Generationen weitergetragen werden. Und vielleicht gibt es ja in der eigenen Familie einfach auch Familienmitglieder, das merkt man vielleicht manchmal auch in dem einen oder anderen Kind. Das Kind ist irgendwie etwas, was so dieses Familiengedächtnis wachhält, was immer wieder nachfragt, was vielleicht auch eine besondere Sensibilität dafür hat. Und das macht vielleicht dann auch Eltern manchmal nachdenklich und kann auch Eltern dazu führen, vielleicht den einen oder anderen Kontakt zu überdenken und vielleicht auch was zu verändern. Und wie Sie sagen, ja, den anderen kann ich natürlich nicht dazu zwingen, wieder ein neues Verhältnis zu beginnen, aber ich selber kann ja wirklich immer um Versöhnung bitten, um die eigene Versöhnung, um Heilung bitten und auch das Vertrauen haben, dass sich da irgendwas dann auch mal etwas aufbricht, auch in der Beziehung zu dem Verstrittenen, was weiß ich, ob es die Eltern sind oder Geschwister sind oder Großeltern sind. Aber was mich noch interessieren würde, Frau Prügel, was haben Sie da konkret denn auch für Hilfen, also geistliche Hilfen, psychologische Hilfen, um einfach auch ja in der Familiengeschichte so ein negatives Band, was sich da einfach schlecht immer weiter fortsetzt und immer wo immer wieder auch neue Schuld auf sich geladen wird oder einer meint, büßen zu müssen für bestimmte Vorfälle, die in der Familiengeschichte vor Generationen vorgefallen sind. Was kann man dagegen tun? Welche psychologischen, auch geistlichen Hilfen kann man denn da in Anspruch nehmen?
Ich glaube, dass da heute einen guten Dienst zum Beispiel die Hagiotherapie leistet. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber die Hagiotherapie, gegründet von ich habe mir nicht aufgeschrieben, aber die Hagiotherapie ist, glaube ich, sehr bekannt. Bert Hellinger, diese systemische Familie, bin ich eher eigentlich skeptisch. Es ist mir ein bisschen unheimlich eigentlich. Ich war da selber dabei, einmal bei einer solchen Aufstellung. War mir eigentlich fast ein bisschen unheimlich. Es gibt der gläubige Mediziner Kenneth McAll hat ein Buch geschrieben, das heißt Familienschuld und Heilung. Und er sagt zum Beispiel, ungesühnte Schuld wirkt sich in Familien über Generationen aus, ganz klar. Manche Familien haben ja unglaubliche Geschichten. Übrigens, eine sehr schmerzliche Vergangenheit haben wir auch deshalb im vergangenen Jahrhundert, weil auch diese ganze Sache mit dem Nationalsozialismus, wenn da zum Vorschein kommt, dass der eine und andere war ein furchtbarer Nazi-Anhänger. Das sind ja schwierige Geschichten. Oder auch, immerhin muss man wissen, dass so viele Väter im Krieg gefallen sind. Also da ist ein richtiger Bruch in der Geschichte entstanden. Das muss man wirklich alles auch wissen. Also jetzt zu den geistlichen Hilfen. Der Mediziner McKenneck, das Buch kann man eben auch erwerben, sagt zum Beispiel, schweres Schuld will gesühnt werden. Das wissen wir auch von den Abtreibungsfolgen. Man kann nicht einfach nur fromm drüber gehen. Das braucht psychologische Hilfe. Dieses Kind, das da gestorben ist, das muss um Verzeihung gebeten werden. Aber es wird vergeben, aber es muss getan werden. Übrigens diese Geschichten, auch diese dunklen Geheimnisse in Familien. Kinder spüren übrigens, dass ihnen Geschwister abhanden gekommen sind. Dieses Post-Abortion-Syndrom, wo die Kinder plötzlich, die lebenden Kinder vielleicht erleben oder spüren, dass da Geschwister verloren gegangen sind und vielleicht sie nur zufällig leben. Also das sind dunkle Kapitel in einer Geschichte. Schwere Schuld will gesühnt werden, aber es ist von Gott her, sie ist vergebbar und heilbar, aber sie bedarf der Heilung. Bitte einfach nicht so drüber gehen. Denn unbereute und ungesühnte Schuld führt zu weiterer Schuld. Und das genau ist das eben, das mit Gottes Hilfe, mit den Sakramenten, mit dem gläubigen Heilungsdienst. Übrigens auch für die Verstorbenen aus dem eigenen. Ich selber habe es auch angewöhnt, im Jahr einige Male eine Heilige Messe zu bestellen, so nennt man das, für den eigenen Stammbaum als Dank und Bitte oder eben an den Sterbetagen für sie besonders beten. Das gibt übrigens ein enges Band auch an die Verwandten und den Sterbetag zum Beispiel zu Hause auch zu gedenken, vielleicht das Totenbildchen aufstellen, eine Kerze dazu, eine Messe dafür bestellen. Also das sind schon starke Möglichkeiten der Heilung. Der Verfasser, eben dieser McKenneck, berichtet überzeugend dann, er ist ein gläubiger Psychologe, er berichtet überzeugend von der Macht der Fürbitte. Er berichtet überzeugend von der Bitte um Befreiung, von der heilenden Kraft der Eucharistiefeier, auch für Verstorbene und entfernte Verwandte. Er selbst erfuhr Heilung und deshalb gibt er persönlich Zeugnis dafür und dann natürlich aufgrund seiner Kompetenz als Mediziner. Und genau dieser Mann zeichnet sich aus durch große Nüchternheit und medizinische Kompetenz und theologische Zurückhaltung. Aber es braucht Heilung. Nicht einfach drüber gehen.
Ja, und ich denke, da kann natürlich das Programm von Radio Horeb ganz viele Ansätze bieten, denn dieser hagiotherapeutische Ansatz, ursprünglich von Professor Ivancic,
genau, es ist mein Freund Ivancic,
Da gibt es ja sehr viele Sendungen, sei es bei Credo, sei es in der Lebenshilfe. Da hat mir meine Kollegin eben auch gerade gesagt, am 12. November gab es eine Sendung. Da ging es auch um das Gebet für die Ahnen. Also wer da Interesse hat, der kann sich das auch über das Podcast-Angebot da wirklich nochmal reinschauen. Das ist mit Friedrich Rabold, der diesen hagiotherapeutischen Ansatz ja auch hier immer vertritt und einfach da ganz konkret auch Hinweise gibt, wie denn die Heilung auch der eigenen Lebensgeschichte dann vonstatten gehen kann.
Ja.
Das ist ja sicherlich auch ganz wichtig. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch einfach Sie einladen, verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben zum eigenen Familiengedächtnis, vielleicht wie man das jetzt auch noch denn ganz konkret feiern kann, begehen kann. Das wollen wir jetzt im zweiten Teil dieser Sendung nochmal genau anschauen. Welche Tage sind es denn, die eigentlich unbedingt in die Familienchronik gehören? Wie können wir den Namenstag sozusagen auch als Stiefkind wieder aufwerten und wieder das auch feierlich begehen in der Familie mit unseren Kindern, auch unseren eigenen Namenstag? Nach der Musik geht es hier weiter mit Maria Prügel. Sie ist langjährige Familienreferentin im Referat für Ehe und Familie der Diözese Salzburg. Familienchronik und Identität, wichtige Tage in Familie und Stammbaum, das ist das Thema, mit dem wir uns heute in der Lebenshilfe beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert und zugeschaltet als Gesprächsgast haben wir heute Frau Magister Maria Prügel, sie ist langjährige Familienreferentin. Wir haben schon einiges gesagt, warum es wichtig ist, die Familientradition einfach aufrechtzuerhalten, etwas zu wissen über die eigene Herkunft, denn das ist, stiftet einfach auch die eigene Identität. Und ist auch ein Schutz gegen Süchte im Extremfall, so wie wir ein Zitat gehört haben. Und natürlich vermittelt auch die Tradition immer wieder auch ein Stück weit Identität, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil es natürlich in jeder Familie auch Familienschuld gibt, die gesühnt werden will und wo Heilung wirklich nötig ist. Darüber haben wir zuletzt gesprochen und Ihnen auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich da beschenken lassen kann oder wie man so einen Weg der Heilung auch gehen kann. Jetzt haben sich zwei Hörerinnen gemeldet aus München. Davon darf ich jetzt die Frau Obtmeier als erste begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Benanda. Vielen Dank für die schöne Sendung. Ich habe jetzt folgende Frage. Ich habe mit 21 Jahren den Drang verspürt, mein Leben Gott zu übergeben und auch, muss ich sagen, so eine Opferseele zu sein, wenn in meiner Familie irgendjemand das nicht schafft, zu Gott zu kommen aus irgendeiner Sünde. Und ich habe das Leben, war sehr schwer, muss ich sagen, aber habe auch viele Hilfen und Heilungen erfahren. Jetzt weiß ich nicht, ist es verkehrt, wenn man sowas macht? Und muss ich sagen, kann man da irgendwie wieder rauskommen oder tragt man das ganze Leben dann einfach durch?
Darf ich danach fragen? Also erstens einmal, ich finde es eine große Besonderheit, mit 21 Jahren das erkennen zu können. Man ist noch sehr jung mit 21 Jahren, um das Leben Gott zu geben. Vielleicht ist man auch als Jugendlicher manchmal zu größerer Reinheit fähig, als man das später mit vielen negativen Erfahrungen auch hat und ist. Aber ich denke, es war etwas ganz Besonderes. Darf ich jetzt nochmal fragen? Und dann ist das eigene, sozusagen das eigene Leben hat dann nicht ganz entsprochen, oder wie?
Es war so, ich bin schon krank auf die Welt gekommen,
ja,
und bin dann der Mutter Gottes geweiht worden.
Ja.
Heiße Maria mit Vornamen,
ja. Ja.
Und habe eigentlich von klein auf einen ganz schlechten Start gehabt, ja.
Ja.
Und
ja,
der Arzt sagte zu meinen Eltern, da war ich 12, ich werde nie 20 werden. Ich bin aber 20 geworden. Mhm. Und wie ich 21 war, da hatte ich so das in den inneren Drang, mein Leben Gott zu übergeben. Ja? Und auch diese Opferseele zu sein.
Wenn Sie das so sagen, vielleicht sollten wir das noch aufgreifen, Opferseele. Was verstehen Sie jetzt darunter, Frau Pauline?
Ja, genau.
Ich wollte einfach für jemand einspringen, der in der Familie das nicht geschafft hat, zu Gott zu kommen.
Wunderbar, ich finde das so großartig. Ich kann Ihnen wirklich auch versichern, dass Gott dieses Gebet annimmt und er hört. Sie werden es vielleicht nicht erfahren, vielleicht erfahren Sie es in der Ewigkeit, aber ich finde das wunderbar. Ich glaube, da sind Sie auch nicht die einzige sehr spirituell reiche Seelen, können das.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin momentan so hin und her gerissen, weil der Psychotherapeut hat gesagt, ich habe eine Vermessenheit, eine Arroganz an mir und das ist ganz schlecht und das ist eher von unten wie von oben.
Warum müssen Sie das dem Psychologen sehen, überhaupt sagen?
Ja, weil die Krankenkasse hat das gefordert, da ich schwere Vergiftungen hatte, ja, und konnte dann 15 Jahre eigentlich auch fast nicht mehr leben. Aber Gott hat mir immer wieder geholfen, auch durch die schwersten Sachen durch. Und ich habe es auch angenommen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt nicht mehr.
Mhm.
Ich habe es getragen, weil ich mir gedacht habe, als Vorbild, ich war schon als Kind so, ich wollte unbedingt ins Lamparin gehen, zum Albert Schweitzer. Mhm. Aber da ich eine schwächliche Natur hatte, hat meine Mutter mir immer abgeraten.
Mhm.
Und später, und heute geht es mir noch so, jetzt bin ich bald 60, dass ich immer den Drang habe, in die Mission zu gehen. Und jetzt ist es so, dass ich viele Leute, muss ich sagen, berate und helfe, vor allem die in der Psychiatrie sind, die ganz schweres Leben auch gehabt haben. Weil ich so ein schweres Leben gehabt habe, kann ich helfen.
Ja, nein, ich zwei Punkte dazu. Also lassen Sie sich nicht beirren. Wichtig ist einfach, dass man, wenn man so eine Begabung hat, dass man dann das nicht, wie soll ich denn sagen, großspurerisch hinausträgt.
Mach ich nicht.
Da muss man einfach für sich still das bewahren. Ich verstehe auf der anderen Seite, dass ein Psychologe der heutigen Ausbildung das nicht versteht und der Ihnen das ausreden will. Das brauchen Sie ihm auch nicht wirklich anvertrauen. Das ist eine Sache mit Ihrem Beichtvater.
Ja, aber auch in der kirchlichen Bereich habe ich kein Verständnis gefunden.
Genau, auch das, glaube ich, die Kirche ist ja heute, sie ist angekränkelt, sie ist sehr säkularisiert.
Genau.
Benedikt hat es vor kurzem auch so gesagt, ja klar können Sie das nicht verstehen, eine Opferseele. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe gerade heute Vormittag noch ein Gespräch gehabt mit meinen Mitarbeitern. Ich fasse mich wirklich ganz kurz. Ein Ehepaar, das auch mitarbeitet in der Ehevorbereitung und das im Grund nicht mehr wollte und dann war es auch krank und so. Und dann hat aber mein Kollege sie gebeten, bitte doch dieses Seminar zu machen, weil wir sonst, wir können es nicht schaffen. Und dann haben sie es gemacht, das Eheseminar. Also, sie beiden waren krank.
Ja.
Und haben das Seminar trotzdem gemacht.
Ja.
Und es war das Gesegnetste ihrer ganzen Laufbahn.
Ja.
Und dann haben wir einfach festgestellt, die Arbeit im Reich Gottes braucht Opferseelen, jetzt nenne ich es einmal mit Ihren Worten,
ja,
heute in der Früh bei uns besprochen worden.
Ah ja. Ja, weil ich habe mir halt auch als Kind schon sehr viel Heiligenfiguren durchgelesen, so Heiligenberichte. Ja. Und da habe ich auch gesehen, dass sie auch Opferseelen sein durften. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, ob ich diese Reinheit schon gehabt habe oder jetzt auch habe. Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch mit vielen Fehlern. Aber ich bemühe mich halt immer wieder. Und dann denke ich auch, wenn ich so das Leben zurückdenke, dann denke ich mir, ich habe ganz viele, muss ich sagen, Hilfen und Heilungen gehabt, wo andere vielleicht das gar nicht verstehen können. Ja, auch Begegnungen, muss ich sagen, von Menschen, sagen wir mal, Menschen waren sie, aber ich habe so den Eindruck gehabt, das waren von Gott gesandt, ja, um uns zu helfen, aus größten Nöten manchmal, ja, und da bin ich so dankbar.
Ich denke, das ist sehr biblisch, was Sie da sagen, das ist, hat es in der Kirche auch immer gegeben und gibt es Gott sei Dank auch heute, bis heute, und wird es geben in Ewigkeit, dass wir sind ja nicht Einzelindividuen in der Kirche, sondern wir sind ja füreinander, treten wir auch ein. Und da gibt es auch ganz wunderbare Berichte und wirklich tatsächliche Erfahrungen, auch zum Beispiel im Umgang auch mit den armen Seelen, also den Verstorbenen oder den bereits Vorausgegangenen in der Ewigkeit. Ja. Also wir sind, manchmal denke ich mir, so ein bisschen eine Art, wirklich auch im Gebet und in den geistlichen Früchten, eine Art Reifeisenkasse, also einer für alle und alle für einen. Also da ist man nicht so allein da, wie man so den Eindruck manchmal hat.
Das sehe ich ganz genauso, weil die heutige Psychologie sagt, jeder soll selber schauen, wie er zurechtkommt.
Ja,
aber
und
ich bin der Meinung, man muss beim Schwächsten ansetzen. Und wenn in der Familie das Baby 10 Monate alt ist, dann muss ich mich nach dem richten, wie das 10-monatige Baby, muss ich sagen, diesen Plan, den ich gerade habe, auch mitmachen kann.
Ja.
Und es ist leider, glaube ich, in der Welt jetzt ganz anders geworden.
Ja.
Also ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja.
Jetzt weiß ich ja auch,
Hinweis. Und auch, dass sie vielleicht auch Mut machen, etwas, was man jetzt nicht so in die Welt hinaus posaunen kann und dafür dann noch Verständnis ernten kann. Das ist sicherlich schwierig und eine ganz individuelle Sache der eigenen Berufung auch, wo man sich ja immer wieder im Zweifel, im Ringen ist, ob es denn auch richtig ist. Aber dennoch wahrscheinlich, wie Sie sagen, Frau Prügel, der krankt ist auch in der Kirche vielleicht auch an Beratungsstellen, an Menschen, die jetzt einfach einen bestätigen. Und man braucht ja auch einen Gegenüber, der das vielleicht noch einmal mit beurteilt. Aber da muss man ja wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, den Richtigen zu finden, der auch das Verständnis dafür hat. Und letztendlich der es allein weiß, ist dann letztendlich auch Gott. Aber Dankeschön und Gottes Segen Ihnen. Vielen Dank. Ja, Frau Prügel, bis dahin und zum kurzen Abschluss noch. Was liegt Ihnen denn so am Herzen, welche Tage man im ja auch in der Familienchronik besonders feiern kann? Sie haben ja selber dieses Buch herausgegeben, wo auch wirklich ein Kalendarium dabei ist, wo man dann auch gemeinsam sich mit der Familie daran machen kann, mal wirklich alle Tage einzutragen und im Gedächtnis zu behalten.
Ja, also die große Frage ist einfach, was sind wichtige Tage, die man nicht vergessen darf. Und da bin ich eben auch drauf gekommen, in meiner Vorbereitung auf die Familienfeiern, das Kirchenjahr, dass zum Beispiel kaum weiß man, wann war der Tag, man weiß den Tauftag, ja, das weiß man schon, den Geburtstag, aber wer weiß dann schon, wann war die Erstkommunion oder schon gar, wann war die Firmung? Den Hochzeitstag weiß man dann wieder, aber grundsätzlich die Tage, die wirklich wichtig sind in der Familie, und im einzelnen Leben, das sind ganz bestimmt diese Erstempfänge der Sakramente. Das ist ganz bestimmt etwas.
Jedenfalls habe ich das jetzt aufgegriffen oder denke, so zum Verständnis können wir weitergeben. Wenn man sich dann daran erinnert, kann man das auch wieder als Anknüpfungspunkt nehmen. Mensch, da war die Kommunion und dann kann man da wieder auch ein Gespräch auch anknüpfen und sich erinnern.
Ja.
Und das sozusagen im Familiengedächtnis wieder vertiefen. Jetzt haben wir noch 2 Anfragen, die ich jetzt nicht noch berücksichtigen möchte. Zuerst Frau Jahrmann aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Jahrmann. Ich habe gerade in Ihren Sendung von diesen Schema, also nach Hellinger oder Hellinger, wie der heißt.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war vor ein paar Jahren in eine Klinik, wo das gemacht wird. Und ich würde sagen, das ist ganz was Schlimmes gewesen. Mhm. Also ich habe mich danach ganz schrecklich gefühlt.
Ja.
Ich wusste das damals nicht, weil ich erst am Anfang meinen Glauben war. Ich musste das sozusagen mitmachen.
Ja.
Ich habe eine Rolle gespielt, die ich gar nicht wollte.
Ja, genau. So geht das. Ich war einmal dabei, aus beruflichen Gründen musste ich dabei sein. Vielleicht darf ich Ihnen einfach sagen, was mich beunruhigt hat, das war, dass da Dinge aufgezeigt werden, sozusagen, man wird wohin gestellt und da steht man, und dann ist das eigentlich eine Diagnose, die ist manchmal richtiger, manchmal nicht richtiger, und dann ist aber keine Therapie eigentlich da. Und dann geht man wieder so weg. Ich weiß nicht, haben Sie das so erlebt und empfunden?
Ja, also ich war sehr schwer betroffen, ich war psychisch sehr am Boden,
ja.
Musste eine Rolle spielen, einen bösen Menschen zum Beispiel, der in der Familie, in der anderen Familie war, und ich habe mich furchtbar danach gefühlt, also das war ganz schlimm. Und ich wollte das nur sagen, dass das gar nicht gut ist, wenn jemand das machen würde. Und ich habe sehr viele geistige Seminare gemacht und da werden wir auch aufmerksam darauf gemacht, dass wir das nicht machen sollen als Christ.
Danke, das trifft eigentlich das, was ich auch, ich habe auch meine Vorbehalte gesagt.
Ja. Okay, also das Gute sozusagen nehmen und sich da jetzt auch nicht irre machen lassen. Es gibt vielleicht wenige gute Aspekte dabei, die kann man rausnehmen, aber an sich kann man sich dann vielleicht wirklich der christlichen, dem hagiotherapeutischen Ansatz, der vom Positiven dann auch ausgeht und von der Heilung.
Und von der Heilung ausgeht, Es ist eben nicht nur Diagnose wichtig, die eben manchmal richtig und manchmal falsch ist, aber wenn man dann draus für sich selber das Fixum macht, dann ist es ein Problem, Verstehe ich,
ja. Eine letzte Hörerin aus Oberbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich hätte mal eine Frage, und zwar, ich bin jemand, der viel über die Familie weiß, weil ich viel beobachtet habe und analysiert. Und ich habe Angehörige, jetzt wie zum Beispiel Nichte, und die wissen natürlich, die sind nicht so involviert gewesen. Aber es geht um eine Person, die eigentlich viel Schlimmes gemacht hat, inzwischen verstorben ist. Mhm. Und die eigentlich verglorifiziert wird. Mhm. Und dann habe ich zu der Nichte gesagt, eigentlich müsstest du in was weiß ich enthusiasiert werden, also dass einfach für ihren von ihrer Glorifizierung wegkommt. Dann haben wir denkt, na, das kannst, also ich würde nie machen, weil ich ja die andere Person belasten würde. Mhm. Aber so wird sie nie die Wahrheit erfahren.
Naja, sie ist auch noch nicht gestorben, hat noch ein langes Leben vor sich. Man kann auch das nicht erzwingen, dass man jemanden dann entillusioniert. Also auch das kann man natürlich nicht erzwingen. Man kann eigentlich auch nur reden, wenn man gefragt wird. Man kann auch nicht hingehen und sagen, ich erzähle euch jetzt, ich weiß viel.
Aber wenn sie erzählt zum Beispiel, wie diese Person noch war, so ungefähr, dann war alles viel besser. Und dann denke ich, wo habt ihr eure Augen und eure Ohren gehabt? Ihr habt alles selber miterlebt teilweise und doch sind sie so in einem,
Ich denke mir, es ist eine Hilfe. Manchmal ist es, man kann, wenn man dann sagt, na, das ist gar nicht so, wie ihr sagt, das erzeugt dann oft auch einen Streit. Ich glaube, ich würde dann keinen Kommentar abgeben dazu, aber ich würde bei anderer Gelegenheit einfach meine Erfahrungen erzählen. Das wird dann auch gehört oder nicht gehört. Das ist ja dann für uns nicht so wichtig, aber ich, also kein Kommentar abgeben ist auch ein Kommentar.
Ich wollte jetzt eigentlich konkret wissen, ist wichtig für die Person, also für die Nichte zum Beispiel, die ganze Wahrheit zu wissen, also nicht bloß die halbe Wahrheit, das Gute und das Schöne, und das von dem anderen Negativen haben sie eher weggeschaut. Oder ist gut, wenn es einfach bloß das Schöne weiß. Ist ja gut, ich meine, diese Person ist verstorben, soll ihren Frieden haben.
Ja, ganz kurz vielleicht, in aller Kürze.
Ja, also es gibt auch das alte Sprichwort, dass man über Tote nicht schlecht reden soll. Sie sind ja schon im Gericht Gottes und sind ja eigentlich auch gerichtet. Man kann wirklich nur sagen, wenn es nicht einen weiteren Schaden jetzt anrichtet, man kann den Leuten nicht gewaltsam die Augen öffnen. Das geht einfach nicht.
Vielleicht
Dankeschön.
Der Grund, wenn Sie es gut wissen.
Ja. Nehmen wir das als Abschlusswort.
Ja.
Okay, danke.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Gottes Segen Ihnen auch. Ja, Frau Prügel, vor allem auch Ihnen gilt mein Dank, dass Sie hier zu Gast waren, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, über die Familienchronik und die Identität uns etwas weiterzugeben und auch das Bewusstsein zu vermitteln, die Erinnerung lebendig zu halten, Bräuche, Werte und Gewohnheiten auch zu pflegen, die Geschichte unserer eigenen Familie auch als die Geschichte Gottes mit seinem Volk zu sehen und darin uns auch wirklich zu erkennen als einmalig, ein einmaliger Gedanke und auch ein Geschenk Gottes. Und dass das Wissen natürlich eben auch weiterhilft, sich der eigenen Identität sicher zu sein. Und ich glaube, damit kann man auch die eigene Lebensgeschichte besser annehmen. Ihnen vielleicht auch noch ein Wort zum Abschluss, Frau Prügel?
Ja. Ah, Sie geben mir noch ein Wort. Ja,
ja.
Ja, mir fällt dazu ein, wie ich das begriffen habe, dass mein Leben und die Geschichte meines Stammbaums, dass das, wie ich das betrachtet habe, auf dem Hintergrund des Stammbaumes Jesu, wie Sie das am Anfang geschildert haben, dass Jesus sich in einen menschlichen Stammbaum hineingestellt hat mit allen Höhen und Tiefen, und manche Generationen sind untergegangen, man kennt ihre Namen längst nicht mehr, aber immer wieder taucht eine ganz wichtige Gestalt auf, wo man sagt, ja, Gott hat Großes, mit manchen hat er unspektakuläreres, aber mit manchen einfach Größeres vor. Also das sich hineinstellen in den Stammbaum, in den eigenen Stammbaum, das ist so wichtig. Mhm. Wie ich das mit allen Höhen und Tiefen, wie gesagt, da drinnen in meinem Stammbaum schreibt Gott Heilsgeschichte. Und es hat mich besonders gefreut, dass beim Weltfamilientreffen in Spanien 2006, glaube ich, war das, Papst Benedikt diese Predigt auch gehalten hat. Eigentlich in dem Sinn auch, wie ich sie vorher so kapiert habe und verstanden habe. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, also, das sind manchmal so kleine
Gott
Zeichen.
Gott schreibt in unserem Stammbaum Heilsgeschichte. Punkt.
Vielen Dank. Das war das Wort zum Abschluss und damit dürfen wir uns auch einer großen Solidarität sicher sein. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören nach Salzburg.
Auf Wiederhören, ja, grüß Gott.
Ja, für weitere Informationen, wenn Sie vielleicht das Buch gerne haben möchten zum Familiengedächtnis, im Verlag Ehe und Familie erschienen, über das Referat für Ehe und Familie zu beziehen. Und die Adresse bekommen Sie über www.horeb.org. Dort können Sie auch im Programm nachschauen nach weiteren Informationen unter dem Tagesprogramm in der Lebenshilfe. Weitere Informationen bekommen Sie auch über den Hörerservice unter der 0700 75 25 75 25. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.